Amicus Mundsch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast für Kinder- und Jugendmedizin. Hier spricht ganz Mutterseelen allein einer eurer Hosts. Florian ist hier am Mikrofon, der liebe Nibras, der beliebt zu urlauben und ist heute nicht dabei, aus guten Gründen, und wir wollen ihm die frische Bergluft, die er gerade wahrscheinlich inhaliert, sehr gerne gönnen und gönnen ihm dieses Päuschen, aber kein Grund für Hand, Fuß, Mund eine Pause zu machen. Wie so oft in diesen Situationen holen wir uns dann Verstärkung und wollen euch auf jeden Fall weiterhin ein wichtiges Thema der Kinder- und Jugendmedizin darbieten und besprechen. Und genau so ist es auch heute. Ich würde mich natürlich nicht allein vors Mikrofon setzen und euch einen vom Pferd erzählen, sondern es geht wie immer darum, mit einem Experten dann ein wichtiges Thema und ein ja durchaus breit gestreutes Thema zu besprechen. Und wie ihr es in der Beschreibung und im Text wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute um die sogenannten Paukenröhrchen. Die Paukenröhrchen sind stationiert sozusagen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Und wie kann man es besser machen als für dieses Thema einen Hals-Nasen-Ohrenarzt als Profi mit vors Mikrofon zu zerren? Und genauso habe ich es gemacht. An meiner Seite ist der liebe Pascal Wärminghaus. Hallo Pascal.
Ja, hallo Florian.
Schön, dich vor dem Mikrofon zu haben. Schön, dich bei mir zu haben. Ich stelle dich kurz mal vor den Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen. Du bist ja trotzdem auch auf sozialen Medien relativ breit vertreten und da ist sicher dem einen oder anderen deine Arbeit geläufig. Pascal Wärminghaus ist, wie gesagt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, ist dementsprechend natürlich studierter Mediziner, hat das Ganze in Düsseldorf abgelegt, dieses Medizinstudium, hat aber auch zwischendurch mal ganz interessante, wie ich finde, Auslandsaufenthalte in der Schweiz und vor allem in Südafrika auch durchgemacht und hat dann auch in Düsseldorf seine Facharztausbildung zum Hals-Nasen-Ohrenarzt begonnen und beendet, ist fertiger Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, zudem auch noch die Zusatzbezeichnung Allergologie, eine ganz wichtige Bezeichnung heutzutage in der Medizin, sehr wichtige, dazu gemacht und war auch einige Zeit lang als Oberarzt tätig im Anna-Krankenhaus in Wuppertal, bevor er sich dann ja selbstständig gemacht hat und seit wann genau eigentlich niedergelassener HNO ist, damit du jetzt auch mal zu Wort kommst.
Also ich bin seit 2018 niedergelassen in Düsseldorf, zunächst in Derendorf gemeinsam mit Frau Dr. Anne Derichs, und dann haben wir im letzten Jahr uns vergrößert, einen zweiten Standort in Düsseldorf-Unterrad eröffnet, gemeinsam mit der Frau Dr. Hirschfeld.
Ah ja, als niedergelassener HNO-Arzt sieht man ja eigentlich die Gesamtbevölkerung wahrscheinlich, von alt bis jung. Wie ist das in deiner Praxis? Siehst du viele Kinder?
Ja, total. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute HNO-Arzt werden, weil sie Interesse anhaben, eben Kinder zu behandeln, aber nicht nur, sondern auch die Älteren und die Erwachsenen mitbehandeln wollen. Und ja, mittlerweile, ich würde sagen, in den Nachmittagen gerade, sind es deutlich mehr als die Hälfte Kinder, die kommen. Am Vormittag ist es weniger. Wenn wir die Infektsprechstunde haben, dann kommen viele Erwachsene auch. Aber gerade am Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule rauskommen oder aus dem Kindergarten, kommen viele Eltern mit ihren Kindern.
So über den Daumen gepeilt oder gemessen, was sind so die Gründe, was sind die Blockbuster der HNO für die Kinder, die zu dir kommen?
Ja, alles, was der Pädiater irgendwann nicht mehr ganz alleine betreuen will. Ja? Also wenn es ums Hören geht natürlich, ne, wenn die Ohren, die wir mit beurteilen sollen, dann bei uns eben der Schwerpunkt Allergologie, den wir noch haben, wo wir gerne hinzugezogen werden. Und natürlich Nasenatmungsbehinderungen, rezidivierende Infekte in den oberen Atemwegen. Ja, das sind so die Haupt, Hauptbehandlungsfelder auch in der pädiatrischen HNO-Heilkunde bei uns.
Jetzt haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, das eigentlich relativ speziell klingt, aber natürlich auch, so wie alles in der Pädiatrie, ganz schön viel rundherum zu bieten hat. Also das Paukenröhrchen ist zwar nur so ein kleines Ding, dass du uns hoffentlich gleich im Detail beschreiben wirst, wie das eigentlich aussieht, weil die wenigsten Menschen haben das ja schon mal gesehen, so weder in freier Wildbahn noch im Ohr drinnen sozusagen. Aber auch das ist ja wahrscheinlich ein nicht sehr seltenes Medizinprodukt, das du Tag für Tag in deiner Praxis siehst, oder?
Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleines Stück Metall, also einfach, man kann sich vorstellen, wirklich ein kleines Röhrchen, entweder aus Gold oder aus Titan oder auch aus Plastik. Und das hat so einen Doppelkragen. Also man kann sich das einfach vorstellen wie vielleicht so ein doppeltes T als Rohr in 3D, also wie so ein Zylinder mit einem kleinen Kragen nach außen auf beiden Seiten. Mhm. Ungefähr so groß wie eine Kugelschreibermine, das Lumen, also das Loch in der Mitte. Mhm. Genau, und das ist ja eine häufige Sache. Also ein Paukenröhrchen ist letztendlich dafür da, dass das Mittelohr belüftet wird, also eigentlich ein Belüftungsröhrchen. Und man muss deswegen, wenn man es einsetzt, einen kleinen Schnitt ins Trommelfell machen, das nennt man die Paracentese, und dann die Belüftung des Mittelohrs eben über den äußeren Gehörgang, also über die freie Luft von außen zu ermöglichen. Und das ist durchaus eine häufige Geschichte. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen jetzt für den Podcast. In Dänemark, da gab es Daten, 250 von 10.000 Kindern pro Jahr haben diesen Eingriff.
Oh, wow. Das ist ja wirklich eine Menge. Mhm. Ja, und der Eingriff selbst, also die Paracentese, die du gerade schon geschildert hast, das muss man auch erstmal akzeptieren, dass einem das nicht das Gehör nimmt. Ich glaube, ein bisschen schlechter hört man schon danach, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt mit Paukenröhrchen nichts mehr hört. Wo man sich ja, ich bin zwar ein sehr musikliebender, aber sehr unmusikalischer Mensch, aber wenn ich mir jetzt eine Trommel zum Beispiel vorstelle und die Membran dieser Trommel jetzt mit meinem Trommelfell vergleiche, wenn ich in der Trommel in die Membran einen Schnitt reinmache, dann funktioniert ja die ganze Trommel nicht mehr. Aber das Gehör funktioniert ja auch trotz des Schnittes ins Trommelfell, oder?
Ja, das, ich finde es auch immer ganz erstaunlich eigentlich. Denn wenn wir Patienten haben, die mit einer traumatischen Trommelfellruptur kommen, also die, weiß nicht, einen Schlag dagegen oder einen Ball gegen das Ohr bekommen haben, die hören ja wirklich schlecht dadurch. Und die hören sofort besser, wenn man so eine kleine Silikonfolie aufs Öhrchen legt, ne, die Patienten, also wenn man diesen kleinen Defekt verschließt. Und bei den Patienten mit einem Paukenröhrchen, die haben das ja, weil sie schlecht hören, weil das Mittelohr nicht gut belüftet ist, die hören tatsächlich besser als vorher, wenn sie den Schnitt und dann das Röhrchen hineinbekommen.
Auch direkt nach dem Schnitt hören die besser?
In der Regel schon, ja, in der Regel schon. Wow. Es gibt Daten, dass es, dass wenn man den Hörtest wirklich konsequent macht, dass es dann wirklich ungefähr ein Drittel tatsächlich gibt von den Kindern, die das bekommen, wo das Gehör nach einer langanhaltenden Entzündung, weswegen man dann das Röhrchen gelegt hat, durchaus mal eine Zeit lang braucht, um sich zu erholen und wieder auf ganz normale Werte zu kommen. Aber wenn wir die Kinder operieren, dann berichten wir dir das manchmal direkt danach, wenn sie alt genug sind, um das anzugeben, dass sie schon besser hören. Und nicht selten ist das dann so, dass die Eltern am nächsten Tag dann zur postoperativen Kontrolle kommen und sagen, ja, das Kind hat zum ersten Mal sich erschrocken, als dann die Waschmaschine angegangen ist, in der Küche oder die Spülmaschine, weil das so Geräusche waren, die einfach vorher nicht wahrgenommen haben.
Mhm. Ah ja, sehr interessant. Ja, wie kommt man jetzt auf die Idee, oder nicht, wie kommt man auf die Idee, aber was bringt einen jetzt dazu, bei einem Menschen einfach einen Schnitt ins Trommelfell zu machen und da ein kleines Röhrchen zu implantieren? Was ist denn das Krankhafte, was dem vorausgehen muss, damit es überhaupt notwendig wird?
Ja, also der chronische Paukenerguss, ne? Letztendlich die mildeste Form der Mittelohrentzündung, eben nicht die akute Mittelohrentzündung, die Schmerzen macht, sondern eine chronische Belüftungsstörung des Mittelohrs, die dazu führt, dass letztendlich ein Umbau der Schleimhaut im Mittelohr entsteht. Also normalerweise wird das Mittelohr über die Eustachische Röhre, das ist so ein kleiner Tunnel zwischen Ohr und Nasenrachen, belüftet, der Gasaustausch findet darüber statt. Und wenn es da eben zu Störungen in diesem Belüftungsweg kommt, dann wird Sekret aus den Zellen, aus den Schleimhautzellen im Mittelohr gezogen. Und mit der Zeit bauen die sich wirklich um in sekretorische Zellen, was dazu führt, dass sich dieser Raum des Mittelohrs zwischen Trommelfell, den Gehörknöchelchen und dem Innenohr mit Wasser auffüllt. Das nennt man Paukenekkus. Und wenn der nicht weggeht, dann hören die Kinder schlecht und haben eine Hörminderung und eben sie haben das Risiko, dass, wenn zusätzlich sich das Ganze infiziert, eben schmerzhafte Entzündungen entstehen. Und das möchte man nicht und deswegen sollte ein Paukenerguss beseitigt werden und im letzten Fall dann natürlich mit einer Operation.
Okay, ich komme zurück zu meinem musikalischen Ich, das ich heute hier der Menschheit unterbreite neuerdings. Also ich habe jetzt die Trommel und in der Trommel steht aber Wasser und dadurch, auch wenn ich mit dem Schlegel auf die Membran draufhaue, gibt es nicht das schöne Trommelgeräusch, das sonst dadurch entsteht, sondern es ist, wie ist das Geräusch? Es ist dumpfer, es ist wahrscheinlich in den Frequenzen auch unterschiedlich, was weitergeleitet wird, oder? Oder werden da alle schlechter weitergeleitet?
Also die wir messen, werden in der Regel alle schlechter weitergeleitet. Es gibt letztendlich ist eine Schwierigkeit durch ein Paukenguss, nennen wir Schallleitungsschwierigkeit. Das kann man aus anderen Gründen haben. Zum Beispiel, wenn das letzte Knöchelchen im Innenohr fixiert ist, also nicht richtig reinschwenkt, oder wenn die anderen Ossikelhammer am Steigbügel, wenn es dort irgendwo Verletzungen gibt. Aber bei einem Paukenguss ist schon alle Frequenzen sind betroffen. Und man weiß auch ungefähr, wie viel Dezibel das macht, nämlich 30 Dezibel. Ja, also das ist
eine Menge.
Das ist eine Menge. Wenn man sich die Ohren zuhält, kann man sich das ungefähr simulieren. Also mit einem Paukenguss hört man in etwa so, als ob man sich die Ohren leicht zuhält. Und das ist ein Bereich, der ist ganz interessant. Wenn jetzt irgendwie mein Großvater oder mein Vater in die Praxis kommen würde und würde einen Hörtest haben wollen und ich würde im Tonaudiogramm unter diese 30 Dezibel eben rutschen, dann ist die erste Voraussetzung erfüllt, wenn es im Sprachbereich ist, dass es ein Hörgerät bekommt. Mhm. Ja, also das ist schon eine beeinträchtigende Hörminderung.
Absolut.
Ja, und das ist eben bei Kindern besonders schlimm, weil Kinder in dem Alter, wo ein Paukenerguss häufig auftritt, ja sprechen lernen sollen und soziale Kontakte entwickeln sollen und auch kognitiv reifen sollen. Und dafür ist Hören ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist, plaudere ich wieder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist natürlich so ein ganz wichtiger Punkt bei den Kindern. Wir haben noch gar nicht gesprochen, welches Alter das hauptsächlich betrifft, aber wenn ich jetzt mal bei mir zu Hause gucke, bei mir sind die ja von 2 bis 10 Jahren, also bei meiner 5,5-Jährigen ist das jetzt zum Beispiel gerade ein großes Thema, dass es hier wirklich einen Erguss auch gibt. Der und die Untersuchung, die dazu geführt hat, dass dieser Paukenerguss diagnostiziert wurde, die ist deswegen gemacht worden, weil eben bei der Sprachentwicklung ja so ein bisschen was nicht stimmt. Wir hatten das vor kurzem ja mal in einer ganz spannenden logopädischen Folge auch aufgearbeitet, wie die Sprachentwicklung bei kleinen Kindern, gerade im Kindergartenalter, aber auch bei Jüngeren, wie die sein sollte, was da wichtig ist, was vielleicht nicht so besorgniserregend ist oder was eher dazu führt, dass man mal einen Logopäden oder vorher eben einen HNO-Arzt aufsuchen sollte. Und genau das war bei meiner Tochter im Endeffekt der Fall, dass man merkt, das Erlernen der Sprache, da fehlt irgendwo etwas wenn es um die Aussprache geht, wenn es um die Genauigkeit geht, was die Wörter angeht. Und die Ursache, wie du gerade schon angedeutet hast, ist ja im Endeffekt einfach das schlechtere, das dumpfere Hören, dadurch eine unverständlichere Sprache der anderen, die zu einer eigenen unverständlicheren Sprache führt, oder?
Ja, und ich finde es ganz spannend, dass du das berichtest von deiner Tochter mit 5,5, dass es ja letztendlich eine Aussprachestörung ist. Und jetzt stellt man sich das Ganze mal vor, also das wirklich vulnerable Alter für diese Paukenergüsse ist bis zum ersten Schuljahr. Ne? Zwischen dem ersten und dem 6. Lebensjahr haben eigentlich 80% der Kinder wirklich mal einen Paukenerguss gehabt. Nicht immer chronisch, nicht persistierend, aber 80% der Kinder hatten zumindest einmal einen Paukenerguss. Und in dem Bereich 1,5, 2, 2,5, 3, ist das ja wirklich eine ganz kritische Phase, wenn die Kinder wirklich gerade einsteigen in die Sprache und sich orientieren wollen. Ne? Da ist es nicht nur, ich habe vielleicht ein Lispeln oder ich spreche manche Vokale oder Konsonanten nicht sauber aus, sondern da ist es ja wirklich, ich komme überhaupt nicht in die Sprache rein. Und ich bin eigentlich kognitiv vielleicht so weit, dass ich mich ausdrucken möchte und meinen Eltern was mitteilen möchte, aber ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich werde vielleicht aggressiv oder meine Eltern verstehen, ich höre meine Eltern auch später, ne? Meine Eltern sagen mir 2-3 Mal irgendwas von hinten und sind genervt und dann platzen die mich an als Kind und ich weiß gar nicht warum, weil ich sie zum ersten Mal wirklich wahrgenommen habe. Also das ist noch, finde ich, deutlich kritischer. Aber bei den älteren fängt es halt spätestens nochmal wirklich zur Schuleingangsuntersuchung tatsächlich auf. Ne? Da machen ja die Kinderärzte dann auch nochmal einen Hörtest und eine Sprachstandserhebung und da ist wirklich nochmal so auch die für uns als HNO-Ärzte so die Phase, wo wir viele, viele Kinder sehen, um das mal nochmal mit zu beurteilen.
Ein Punkt, wo mir das ganz besonders aufgefallen ist bei meiner Tochter, ist, ich meine, heutzutage wir versuchen auch so viel wie möglich vorzulesen, auch am Abend, damit so die Gemüter ein bisschen beruhigt werden und was auch nicht immer einfach ist. Aber was meine Kinder eigentlich, 3 von 4 Kindern machen, ist, dass sie am Abend zum Einschlafen etwas hören. Und dann haben die eben daneben das Gerät, wo die Geschichte rauskommt oder die Lieder gespielt werden. Und da ist immer da bin ich sehr bedacht darauf, dass das alles so ein bisschen ruhiger wird, dass das eher leiser ist, weil ich kenne es ja von mir selbst. Wenn ich neben etwas leisem einschlafe, dann kann ich damit einschlafen und bin weg. Wenn es etwas Lautes ist, kann es ja sein, dass man nach ein paar Minuten an der Lautstärke des Gehörten wieder aufwacht. Insofern versuche ich da immer dann auch alle paar Sekunden das leiser zu drehen, weil das Ohr gewöhnt sich ja auch an den niedrigeren Geräuschpegel und es wird leiser und leiser und eigentlich ist es noch laut genug. Und meine Tochter sagt dann, mach mal lauter, ich höre nichts. Und wo ich dann am Anfang immer gesagt habe, ja komm, klar, es ist ja laut genug, klar hörst du was. Aber im Endeffekt war das erste Anzeichen davon, dass sie einfach schlecht gehört hat durch diesen Paukenerguss und deswegen auch eine Gute-Nacht-Geschichte oder ein Gute-Nacht-Lied deutlich lauter gedreht werden musste als jetzt bei jemandem ohne Paukenerguss.
Ja, damit hast du einen Hörtest gemacht tatsächlich. Tonschwellen, Audiometrie im Freifeld. Ja, also das ist was wir auch nutzen. Wir versuchen natürlich uns an die, wenn wir ein Tonaudiogramm machen bei Kindern, die jetzt noch nicht auf den Knopf drücken können wie ein Erwachsener, dann guckt man bei ganz kleinen Kindern bis zu welcher Lautstärke die überhaupt reagieren und den Kopf zu einer Tonquelle hingehen. Ja, also als Eltern unbedingt aufmerksam durchs Leben gehen damit. Und das hören wir natürlich auch. Ne? Also ist es das Hörspiel, ist es das Tablet, das Lautes oder der Fernseher. So bemerken Eltern das auch.
Wie ist denn so der medizinische Werdegang eines Patienten? Wie gesagt, ich bin jetzt da mittendrin mit meiner Tochter, aber vielleicht kannst du uns das einmal so auseinanderdröseln, wenn es jetzt den Verdacht gibt, dass es, oder du guckst in das Ohr rein und siehst anhand des Reflexes oder anhand des Lokalbefundes im Ohr, okay, da ist Wasser hinterm Trommelfell. Wie geht's denn dann weiter? Du nimmst ja dann nicht dein Skalpell, machst einen Schnitt rein, legst das Paukenröhrchen rein, sondern da kommen ja noch ein paar diagnostische, vielleicht auch therapeutische Maßnahmen vorher, oder?
Eine ganze Menge. Denn also erstmal ist ein Paukenerguss per se ja noch lange kein Grund zu operieren, sondern der Paukenerguss ist erstmal nur ein Ausdruck davon, dass jetzt irgendwas da nicht gut funktioniert hat. Das heißt, dass die Belüftung gestört ist. Und wie gesagt, Kinder haben das häufig und das hat erstmal prinzipiell mehrere Gründe. Grund Nummer 1 ist, dass der Kopf von den Kindern einfach noch nicht so groß ist wie unser und die eustachische Röhre, also diese Tube, nicht ganz so steil läuft wie bei uns Erwachsenen, sondern etwas flacher. Das heißt, hier ist es einfach schon ein kleines Gefährdungspotenzial. Und das Dumme ist dann, dass bei uns oder bei uns Menschen hinten, genau wo diese Tube endet, die Adenoide sitzen. Das ist letztendlich...
Vielleicht kannst du einmal noch diese Tube, die du da nennst, das ist ja ein mit Schleimhaut ausgekleidetes, auch so ein Röhrchen oder ein Gang. Von wo bis wo, was verbindet der?
Der verbindet den Nasenrachen, also da, wo wir mit unseren Corona-Abstrichen idealerweise waren, mit dem Mittelohr.
Also direkt hinter dem Trommelfell sozusagen. Ja, das, was, das, was,
also in der, genau, also hinter dem Trommelfell, ja.
Genau, und da, das ist ein Gang, und das ist auch das, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt und merkt, man kriegt da Druck auf dem Ohr, dann liegt das daran, dass dieser Gang zu ist.
Zugeht.
Genau,
wir können den ausstreichen, eben durch das Manöver, dass wir die Nase zuhalten und das Aufpusten. Taucher kennen das auch, ne? Wenn sich die Druckverhältnisse außen ändern, dann kann man das eben selber wieder ausgleichen. Und das funktioniert bei Kindern, die Polypen haben, also die Adenoide vergrößert haben, eben nicht so gut. Und das ist eben diese Phase zwischen 2 und 6, wo halt die Kinder soziale Kontakte entwickeln und eben Infekte haben, das Immunsystem reift, und das Immunsystem lokal reift eben genau an dieser Stelle. Ja, da, wo die Keime zuerst hinkommen. So haben wir an dieser Stelle 2 Punkte, die aufeinandertreffen. Ja, und dann, was Drittes, was eben noch sein kann, ist allgemein einfach Schnupfen über die Nase, das heißt ein Heuschnupfen oder rezidivierende Infekte oder eben Sonderformen wären dann zum Beispiel, wenn diese Tube an sich nicht gut funktioniert, weil Knorpel fehlgebildet ist oder weil Kinder mit einer Gaumenspalte zum Beispiel da einfach einen anderen Zug drauf haben. Das sind so Risikofaktoren, also wirklich aber Sonderfälle. Aber der Klassiker, worauf wir einfach immer gucken, wenn wir Kinder mit einem Paukenerguss sehen, ist, wir schauen uns die Nase an, wir schauen uns den Mund an, wir schauen uns auch den Kehlkopf an, also kindlicher Reflux gerade unerkannt, das kann mal ein Zeichen sein, ne? Tatsächlich, dass da Magensäure hochkommt und auch den Nasenrachen einfach so leicht entzündet, dass dieses fragile System schon dekompensiert.
Okay, gut. Jetzt hast du dir das Kind von oben bis unten angesehen und offenbar, wenn du jetzt die Geschichten der Eltern hörst oder von mir, wenn ich dir das erzähle, es gibt ein Problem beim Sprechen und du siehst jetzt den Paukenerguss. Schneide es jetzt endlich rein oder noch immer nicht?
Noch immer nicht, aber ich bin, wenn, also du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Du hast gesagt, die Sprachentwicklungsstörung. Der Paukenerguss an sich, den können wir beobachten, weil wir haben tatsächlich nicht viel Gutes Konservatives, was wir machen können. Wir können abwarten, ob es sich von alleine gibt. Wir haben so ein paar Sachen, ich denke, da kommen wir später noch drauf, was man machen kann. Aber die Methoden sind endlich und dann steht man doch relativ schnell vor der Entscheidung, soll man operieren und soll man nicht operieren. Und das Entscheidende ist dann wirklich, welchen Leidensdruck haben die Kinder, wenn wir das entscheiden. Und eine Sprachentwicklungsverzögerung ist tatsächlich ein absolutes Alarmzeichen für uns. Ja, also wir wissen, dass wenn man einen Paukenerguss 3 Monate beobachtet, dass der innerhalb von diesen 3 Monaten häufig wieder verschwindet. Ja, also dass es von alleine weggehen kann, so dass man da erstmal noch nicht viel machen muss. Aber wenn der 3 Monate persistiert, dann wissen wir auch, dass in dem nächsten Jahr der nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% weg ist. Das heißt, Punkt 1 wäre beobachten, engmaschig kontrollieren, gegebenenfalls eben die Ursachen behandeln, die dahinter stecken können. Das heißt, habe ich eine Allergie gefunden, habe ich Adenoide gesehen, habe ich wiederkehrende Infekte, und dann eben kontrollieren. Und dann kommt der entscheidende Moment. Es ist weggegangen oder nicht. Wenn die Kinder eine Ursache haben, das heißt, wenn Adenoide vergrößert sind, wir den Verdacht auf eine Allergie haben oder nicht, dann versuchen wir wirklich abzuschwellen. Das heißt, die Empfehlung bei wiederkehrenden akuten Infekten ist natürlich frühzeitig abschwellende Nasentropfen eben zu geben bei den Kindern. Wir wissen, das ist bei den ganz Kleinen problematisch, also bei den größeren Kindern ist das kein Problem. Wir wissen bei Allergikern und auch bei Kindern mit Polypen, dass Cortison als Nasenspray ein Medikament mit wenig Nebenwirkungen und hoher Wirkung in dem Bereich ist. Wir wissen aber auch, dass Cortison-Nasenspray auf den Paukenerguss alleine ohne diese Begleiterkrankungen keinen Effekt hat. Das heißt, es muss da schon wirklich eine Symptomatik vorliegen. Was man bei größeren Kindern noch machen kann, ist genau das, was du gerade erwähnt hast im Flugzeug, nämlich versuchen, das System zu trainieren. Und das funktioniert mit so einem Luftballon, den man über die Nase aufpustet. Und das kann man als Eltern dann auch selber ausprobieren. Das ist gar nicht so einfach. Und das muss auch nicht frustrieren, wenn die Kinder das machen, das nicht passen. Alleine diese Bewegung und wirklich den Druck aufbringen, zu versuchen, da wirklich diesen Luftballon aufzupusten, trainiert dieses System und hat eine Chance, das zu verbessern. Und wenn das dann tatsächlich nichts gebracht hat, dann operieren wir die Kinder.
Und genau, dieses letzte Wort ist ja schon das nächste Schlagwort, das auch für Eltern dann wichtig ist. Es ist einfach eine Operation. Das ist, die wird in, wie wird das gemacht? Vollnarkose, in Lokalanästhesie wird man es nicht machen. Aber
unbedingt empfehlen. Also genau, also wenn du jetzt kommen würdest, dann könnten wir darüber sprechen, dass wir das in lokaler Betäubung machen. Und das würde auch gut funktionieren, denke ich. Aber
bei mir.
Kind, mhm. Ja, bei dir. Mhm. Aber bei deiner Tochter zum Beispiel nicht, da würde man das in Vollnarkose machen.
Mhm. Ja, und damit wird ja schon aus so einem kleinen Erguss doch eine größere Aktion. Natürlich, und das betonen wir auch in der Klinik immer, so eine Operation ist natürlich für den Narkosearzt, für den Operateur, das ist alles wirklich äußerste Routine. Aber natürlich für eine Familie, die weiß, morgen wird mein Kind operiert, egal woran, da reicht schon einfach die Narkose. Und ein Mini-Eingriff wie eine Paracentese ist natürlich ein großer Akt. Und das darf man auch als Mediziner auch nicht vergessen, dass man hier ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis eines jungen Patienten, einer Familie, ja, auch dementsprechend besprechen muss, auf die Ängste eingehen muss, vielleicht auch die Routine und die Erfahrung nochmal betonen muss, damit aus dieser Operationsmücke im Endeffekt kein Elefant wird, weil es beschäftigt die Eltern und die Angehörigen natürlich sehr. Das kann ich auch nur, obwohl ich langjähriger Kinderarzt bin, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung erzählen, dass natürlich die Operationen, die meine Kinder bisher hatten, da sitze ich auch auf dem am Äußersten und fieber natürlich mit und bin dadurch natürlich auch sehr sehr gefangen in dem Ganzen. Gibt's auch, wie soll ich sagen? Ich meine, gibt's Alternativen, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, okay, das Kind braucht jetzt Abhilfe, um diese Flüssigkeit oder um diesen, meistens ist es ja nicht ganz wässrige Flüssigkeit, sondern es kann ja auch richtig zäh sein, was da dahinter steckt. Aber sonst gibt es ja eigentlich keine Möglichkeiten. Wir haben ja schon den Duftballon, die Nasensprays und Tropfen haben wir schon ausgekostet. Und wenn es dann noch immer so ist, dann ist es eigentlich alternativlos, oder?
Ja, also selbst systemische Antibiotika kann man natürlich versuchen, aber auch das hält in den großen Studien nicht stand. Es bleibt eben dann die Entscheidung, sind die Beschwerden so schlimm, dass ich eben genau das, was du da gerade ja gesagt hast, in Kauf nehme, und zwar wissentlich in Kauf nehme. Ich weiß natürlich, dass das die erste Operation für ein Kind ist in der Regel. Ich weiß, dass das eine ganz besondere Situation für die Eltern ist und natürlich fließen da Tränen. Und meine Aufgabe als Arzt ist es dann, das Setting, in dem ich eben diese Operation anbiete, so angenehm wie irgendwie möglich für die Familie zu gestalten. Und natürlich auch so professionell wie irgendwie möglich. Was ich von fachlicher Seite sagen kann, ist, dass natürlich ja diese Paracentese und das Paukenröhrchen ein absoluter Standardeingriff in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ist. Ich habe dir gerade einmal diese Zahlen da aus Dänemark präsentiert. Das ist der allererste Eingriff, den ein Hals-Nasen-Ohrenarzt tatsächlich lernt, wenn der in die Klinik geht, wenn er seine Ausbildung macht. Der muss die Polypen entfernen können, das wird ja häufig eben mitgemacht. Der muss eine Nachblutung beherrschen können von dem Eingriff, eben wenn er dann dienstfähig ist. Und der muss auch eine Paracentese und Trommelverschnitt machen können, weil man das bei Erwachsenen zum Beispiel ja auch im Notdienst machen muss, wenn die eine schwere Mittelohrentzündung haben. Und da muss man das in lokaler Betäubung eben können. Das heißt, man braucht viel Routine und zwar schnell viel Routine. Deswegen lernt man das Ganze am Anfang seiner Ausbildung. Und wenn ein Facharzt dann eben diese Operation Eltern anbietet, dann ist der sehr routiniert. Und für den ist diese Operation erstmal chirurgisch bei einer normalen Anatomie keine große Herausforderung. Aber du hast einen zweiten Aspekt nochmal gesagt, und das ist die Narkose. Und das ist natürlich in der pädiatrischen Chirurgie immer ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Welches Setting bietet mir der Anästhesist? Wie ist die Einleitung in die Narkose? Kann ich mich verabschieden von dem Kind? Muss ich mich verabschieden? Darf ich dabei bleiben bei der Einleitung? Da gibt's, das ist nicht mein Fachgebiet. Da will ich nicht zu viel hinausgehen, aber das, oder nicht zu viel zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Sorge, die Eltern haben im Rahmen dieser Operation. Viel mehr als über die Operation selber am Ohr. Wenn man eine Aufklärung liest zu dem Eingriff, dann, ich sage immer, Mediziner und Juristen sprechen nicht die gleiche Sprache, dann stehen da natürlich alle Sachen drin, die theoretisch passieren können. Und im Mittelohr läuft das Gleichgewichtsorgan, im Mittelohr oder im Innenohr läuft das Gleichgewichtsorgan, im Mittelohr läuft der Schmecknerv durch, läuft der Gesichtsnerv durch. Ja, da steht auch sowas drin, wie tatsächlich man kann Schwindel bekommen, man kann eine Gesichtsnervvernehmung kriegen oder eine Schmeckstörung. Es gibt anatomische Varianten, wo auch mal die Hirn, ableitenden Hirngefäße so unglücklich stehen können, dass die bis ins Mittelohr reinragen. Es gibt anatomische Fehlbildung eben. Aber das sind Sachen, auf die wir als Operateur achten. Die wissen wir, dass wir darauf achten müssen, das können wir auch erkennen. Das sind Sachen, vor denen wir jetzt nicht große Sorge haben. Aber jemand, der dann als eben als Laie so eine Aufklärung liest, der fragt sich, ist das denn wirklich notwendig?
Genau, deswegen auch meine Frage und aber der Hinweis im Endeffekt auf die Alternativlosigkeit. Jetzt, wenn wir jetzt nochmal die OP so ein bisschen beleuchten, hast du schon jetzt nochmal die Adenoide in den Mund genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die erste Frage wäre, muss man die entfernen gleichzeitig? Ist das immer gekoppelt miteinander? Und die zweite Frage, muss ich eigentlich immer ein Paukenröhrchen einlegen? Oder begnügst du dich auch ab und zu mal damit, einfach nur einen Schnitt zu machen und das wieder abheilen zu lassen? Und wenn ja, wovon hängt das ab?
Also man sollte sich zumindest in Narkose den Nasenrachen angucken und einfach beurteilen, weil man da wirklich die Chance hat, ein Organsystem, was man ja bei einem wachen Kind nur unter extremst guter Kooperation des Kindes wirklich gut beurteilen kann, eben wirklich mal in Ruhe sich anschauen kann. Und ob man die Polypen entfernt, hängt natürlich einfach von der Vorgeschichte ab. Ne? Also eine Mittelohrentzündung alleine ist kein Grund, Polypen zu entfernen, sondern es ist eben die Symptomatik des Schnarchens, der Nasenatmungsbehinderung, der wiederkehrenden Infekte eben auch im Nasenrachen, die dann die Indikation machen. Aber es ist schon in der Mehrzahl tatsächlich diese Kombination hier bei uns in dem Raum, im deutschen Raum, weil wir eben diese Koppelung haben zwischen, ja, wir haben eine gestörte Belüftung über eine behinderte Nasenatmung und über vergrößerte Adenoide plus dann eben diese Mittelohrentzündungen. Wenn dann das Sekret, was wir absaugen, wir sagen Serotympanon, Seromukotympanon oder Mukotympanon. Das heißt, es gibt unterschiedliche Viskositätsgrade. Wenn das einfach wie Wasser ist, flüssig ist, dann ist das vollkommen ausreichend, diesen Schnitt zu machen, die Flüssigkeit abzusaugen und dann ist das Trommelfell in der Regel innerhalb von einigen Tagen bis maximal Wochen wieder verschlossen. Ein Paukenröhrchen legen wir dann, wenn die Schleimhaut eben schon umgebaut ist und wir das Sekret eben nicht wässrig vorfinden, sondern sehr, sehr, sehr viskös. Man kann sich das wirklich vorstellen wie Klebstoff. Ja, das heißt auch im Angloamerikanischen Glue ihr tatsächlich. Und dann reicht es tatsächlich nicht aus, den Schnitt zu machen, sondern dann wollen wir eine länger anhaltende Belüftung nach außen schaffen, damit die Schleimhaut eben Zeit hat, sich zu regenerieren.
Ah ja, das Röhrchen legen. Und das Röhrchen dient jetzt nicht dem Abfluss von weiterer Flüssigkeit, sondern es dient der Belüftung.
Genau, es ist ein Belüftungsröhrchen. Es kann tatsächlich passieren, dass man auch wirklich sieht, dass Eltern kommen und sagen, das Ohr ist wieder gelaufen. Dann kann das zwei Gründe haben. Grund Nummer eins, tatsächlich, es gab wieder einen Infekt im Nasenrachen und dann eben eine aufsteigende Entzündung und das Röhrchen hat seinen Dienst getan. Aber es ist für uns als Chirurgen, die das dann nachkontrollieren, immer dann auch direkt der Verdacht, na, ist vielleicht doch ein bisschen Seifenwasser ans Ohr gekommen und hat das Ganze von außen entzündet.
Und wenn du mir jetzt als der HNO-Arzt meiner Kinder sagst, das Kind braucht eine Operation für eine Paracentese plus minus Adenoide raus plus minus Paukenröhrchen einlegen, die Tatsache, dass dann Paukenröhrchen eingelegt werden, heißt das automatisch dann, dass nochmal eine Operation notwendig ist, um diese Paukenröhrchen wieder rauszuholen?
Beim Standardröhrchen glücklicherweise nicht. Also beim allerersten Mal, wenn man ein Röhrchen legt, legt man dieses klassische Doppelkopfröhrchen, Doppelkragenkopfröhrchen, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da ist halt ein Kragen im Mittelohr. Dann haben wir diesen Kanal, der im Trommelfell sitzt und der andere Kragen ist halt eben im Gehörgang. Und dadurch sitzt es relativ schnell fest im Trommelfell. Und die äußere Schicht des Trommelfells ist eben Schuppen, das Haut. Und die regeneriert sich. Und dadurch drückt die Stückchen für Stückchen immer gegen diesen Kragen. Und mit der Zeit drückt die wirklich das Röhrchen von alleine raus und verschließt sich gleichzeitig, weil es ja eine runde Wunde ist und runde Wunden neigen dazu zuzugehen, glücklicherweise komplett von selbst. Das heißt, was wir machen, ist, die Kinder regelmäßig einbestellen. So alle 3 Monate kommen die dann in die Praxis und dann würden wir uns eben das Öhrchen angucken und schauen, ist das Packenröhrchen noch da oder ist es rausgefallen? Und oftmals merken die Eltern das gar nicht, dass es irgendwann mal komplett rausgefallen ist. Ab und zu oder regelmäßig müssen wir es dann einfach bergen aus dem Gehörgang. Das klappt aber in der Regel dann ohne Narkose, ne? Dass man halt einfach das aus dem Öhrchen entfernen kann. Das kann mal sein, dass das Kind der einfach da Schmerzen bei empfindet oder auch Angst hat, dass das nicht funktioniert. Und bevor man dann wirklich dann das Risiko eingeht, eine Verletzung zu machen, würde man dann natürlich nochmal eine kurze Narkose machen und das aus dem Gehörgang bergen. Aber das ist wirklich, wirklich selten erforderlich. Ja, und wenn Kinder irgendwann nochmal ein Rezidiv bekommen, das kann passieren, das ist nicht so häufig, aber es gibt natürlich dann Kinder, die einfach so eine gestörte Tubenbelüftung, Ventilationsstörung haben, ich habe gerade eben die Beispiele gesagt mit einer Gaumenspalte zum Beispiel, da sind natürlich nicht die Adenoide die Ursache, sondern da ist einfach das System so gestört, dass wenn ein Röhrchen rausgefallen ist, man vielleicht irgendwann nochmal eins legen muss, dann hat man die Option, Röhrchen hineinzulegen, die nicht von alleine ausfallen, sondern die wirklich drin bleiben. Die würde man dann tatsächlich erst in einer erneuten Operation ziehen, wenn das Problem sich behoben hat, also wenn sich die Schleimhaut komplett erholt hat oder eben das Körperwachstum so fortgeschritten ist, dass es eben kein Problem mehr gibt.
Jetzt kann man ja als Optimist oder als Pessimist durch die Welt laufen. Der Pessimist würde jetzt vielleicht sagen, Herr Doktor, kann es sein, dass das Röhrchen nach innen rutscht, also ins Mittelohr rein? Und was machst du dann?
Also natürlich kann das sein.
Stelle ich mir sehr unangenehm vor, ehrlich gesagt.
Man klärt das als Operateur auf, dass das passieren kann. Aber das ist beim Legen schon unwahrscheinlich. Ist eher das Risiko, dass man es vielleicht, wenn ein Trommelfell extrem dünn ist und extrem retardiert ist, also stark eingezogen ist in den Bereich des Mittelohrs, dass man dann sagt, ich mache eine Paracentese, aber ich schaffe das gar nicht, ein Röhrchen da reinzulegen, weil ich die Integrität des Trommelfells dann zu stark zerstören würde. Dass das beim Legen passiert, ist wirklich selten. Und dass das dann hineingezogen wird, statt nach außen abgestoßen wird, da muss auch der Druck ja extremst sein. Auch das ist wirklich, wirklich selten. Es ist beschrieben in der Literatur und natürlich hat man auch mal so einen Fall gesehen, wenn man in der Klinik war und viele zugewiesen hat. Aber bei meinen Patienten, die ich operiert habe, ist das noch nie passiert.
Und dann muss man...
Das ist auch wirklich mir selten ähnlich, dass sowas passiert ist. Aber wir sind natürlich Ohrchirurgen. Das ist die kleinste Ohroperation, die wir machen können. Ne? So ein Paukenröhrchen zu bergen, ist für einen erfahrenen Ohrchirurg auch möglich. Wobei man sagen muss, in der Literatur gibt es auch Fälle, wo man das einfach erstmal beobachtet hat, ob es überhaupt Probleme gibt. Oh, das heißt, da hat man das Röhrchen einfach liegen lassen und dann die Hörtests gemacht. Also eben nicht, wenn es beim Legen reingefallen ist. Ich denke, da würde man schon versuchen, das zu bergen. Aber wenn es dann irgendwann mal gesehen hat, ist es reingezogen worden und es lag im Mittelohr, dann hat man Hörtests gemacht und entscheidet sich dann, ob man wirklich das Ohr überhaupt nochmal öffnet. Muss er dann nicht.
Ja, wie gesagt, stelle ich mir etwas unangenehm vor, wenn man Kopf schüttelt und das Paukenröhrchen klingelt im Mittelohr. Aber ist vielleicht auch...
Ich weiß nicht, ob das passiert.
naja.
Aber es ist tatsächlich eher ein theoretisches als ein praktisches Problem.
Ja. Jetzt hast du gerade noch, das würde mich jetzt noch interessieren, jetzt hast du gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den Druck, der dann von außen möglicherweise entweder auf das Paukenröhrchen drückt oder ja auch genauso wie die Belüftung aus dem Mittelohr stattfinden soll, kann ja vielleicht dann auch auf irgendeinem Wege etwas ins Mittelohr über das Paukenröhrchen kommen. Also Thema Flüssigkeiten, Thema Duschen, Baden, Schwimmen, Tauchen. Muss ich das alles für die paar Monate, wo das Paukenröhrchen dann drin ist, aufgeben? Vor allem die hygienischen Details wären ja da, wären mir wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn Kinder dann nicht mehr Haare waschen und nicht mehr duschen können. Aber auch Schwimmen und Tauchen ist natürlich auch für die Familien wichtig zu wissen, ob das bedeutet, mit Paukenröhrchen ist das ein No-Go oder nicht.
Ja, zumal Schwimmen natürlich auch ansonsten ganz, ganz wichtig ist für die Kinder zu lernen. Und das natürlich auch ein Grund sein kann, warum, wenn Kinder einfach immer wieder Infekte hatten, gerade wenn sie jetzt Schwimmunterricht hatten, warum man dann irgendwann sagt, man macht die Operation, dass einfach die Infekte weniger werden und vielleicht sowas wie ein Schwimmenlernen dann auch wieder möglich sein sollte. Mhm. Ja, also da höre ich immer wieder die dollsten Geschichten und dass ja Kinder komplett vom Wasser ferngehalten werden. Wir als Fachgesellschaft positionieren uns da eigentlich ziemlich eindeutig, nämlich dass das kein Problem ist bei sauberem Wasser. Das heißt, Kinder dürfen Schwimmunterricht machen, die dürfen auch in die Badewanne gehen, denn die Paukenröhrchen haben ja einfach einen Widerstand, die Oberflächenspannung des Wassers ist so groß, dass es nicht durch dieses Paukenröhrchen durchgehen kann, bis circa 80 Zentimeter, bis eine Meter Wassersäule ungefähr. Also wenn die Kinder wirklich tiefer tauchen können als ein Meter, dann sollte man vorsichtig sein. Aber bei normalen Schwimmen, beim Reinspringen vom Beckenrand, bei den kleinen Kindern ist das kein Problem, da muss man auf nichts achten. Ich habe das gerade eben einmal gesagt, Entzündung. Das heißt, das Ohr kann sich entzünden, gerade wenn Seifenwasser im Ohr drin ist, kann das reizen und kann dann eben auch zu Entzündungen führen. Und da haben wir eine Schutzbarriere natürlich, die dann eben fehlt mit diesem kleinen Loch, sodass es theoretisch auch eher dann ins Ohr hineinkommen kann. Was man pragmatisch machen könnte, wäre zum Beispiel diese Plastikbecher, die eigentlich alle Eltern, die man im Park sieht, immer dabei haben. Die kann man auch ins Badezimmer stellen. Und wenn man dann irgendwie das Kind gerne im Badewasser planscht, dann macht man halt keine Badezusätze in das Badewannenwasser, sondern nimmt das Shampoo eben erst dann zum Haare waschen. Wenn man ganz besonders vorsichtig sein möchte, dann kann man auch so einen Becher drüber machen.
Das ist eine gute Idee.
Mhm. Das ist ein pragmatischer Tipp. Ich kann da auch aus dem Nähkästchen jetzt mal am Ende hier plaudern. Auch eins meiner Kinder hat Paukenröhrchen bekommen und ich war mit dem im Urlaub und da war der klein und war halt im Babyschwimmbecken und das war so, tat mir fast weh zu sehen, wie daneben ein kleines Kind war, genauso alt, mit dick verpackten Ohren und Stirnband und Schutz und mein Kind spielte da einfach so rum und ich habe, gut, als Fachmann ist man vielleicht noch ein bisschen entspannter, weil man jederzeit ja irgendwie reagieren könnte, wenn was wäre, aber ich habe meinem Kind selten ins Ohr geguckt, solange die Paukenröhrchen drin lagen, eben nur ganz normal in Abständen, wie ich bei den anderen Kindern das eben auch mache und habe auf nichts geachtet. Also ein gesunder Umgang muss da sein, gerade wenn die Ohren immer wieder laufen, dann stimmt irgendwas nicht, dann fragen wir auch, wie ist denn das mit dem Shampoo, mit dem Badewasser, ist da viel Seife drin, gehen Sie da rein, dann sagt man, bitte passen Sie auf, aber ansonsten sollen die Kinder erstmal möglichst normal ihr Leben weiterführen.
Mhm. Ja, vielleicht das Ziel sozusagen zum Schluss, jetzt wenn ein Kind Paukenröhrchen bekommen hat, gibt's da gerade was das Alter angeht, auch eine Grenze, du hast schon gesagt, die meisten haben das von 1 bis 6 Jahre, aber kann es auch sein, dass das noch bei einem 12-Jährigen oder bei einem 17-Jährigen notwendig ist? Oder würde man das dann überhaupt noch machen? Oder macht man es so wie bei einem Erwachsenen einfach, dass man das vielleicht, oder weiß nicht, macht man es auch bei Erwachsenen?
Ja, also man macht es auch bei Erwachsenen und man macht es ja auch aus einem Grund. Da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, denn natürlich ist eine Operation nicht schön, aber wir haben hier die Chance, eine Ohrkarriere zu verhindern. Ja, denn es gibt natürlich auch erwachsene Menschen mit chronischen Mittelohrentzündungen, mit sehr, sehr schweren Erkrankungen, die immer wieder an den Ohren operiert werden müssen und schlecht hören. Und da ist nicht selten der Ursprung eben im Kindesalter zu suchen, dass das eben klassische Ohrkinder waren, die immer wieder Infekte haben, wo eben nicht reagiert worden ist und die dann Umbauprozesse am Trommelfell schon da gestartet haben, die dann bis ins hohe Erwachsenenalter Probleme machen. Von daher ist das eine Operation, mit der wir wirklich früh auch was Gutes tun können. Und das natürlich kann jeder schnupfen. Also ich meine, wenn das kennt bestimmt jemand oder von den Hörern auch als Erwachsene, die Eltern, wenn sie einen Schnupfen haben, dann kommt Druck aufs Ohr. Und auch da sehen wir regelmäßig natürlich Paukenergüsse bei Erwachsenen. Mhm. Ja, und bei größeren Kindern, die Allergiker wissen, wir haben immer wieder Paukenergüsse. Paukenröhrchen bei Erwachsenen ist natürlich deutlich selten notwendig. Mhm. Patienten wirklich, also im höheren Erwachsenenalter, da denken wir dann immer auch an, wenn die wiederkehrende Paukenergüsse haben, müssen wir uns den Nasenrachen ganz genau angucken, weil dort dann bösartige Erkrankungen eine Ursache dahinter stecken können. Das ist bei den Kindern nicht das Thema, aber bei gerade älteren Erwachsenen muss man darauf achten. Und wenn die dann behandelt worden sind, zum Beispiel mit einer Bestrahlentherapie, dann sind auch da, ist die Schleimhaut dann so verändert, dass man das immer wieder auftreten kann. Eine Sonderform ist bei Jugendlichen, vor allen Dingen Jungen, das juvenile Nasenrachenfibrom, das ist ein Tumor, ein gutartiger im Nasenrachen, der eben durch eine behinderte Nasenatmung und wiederkehrende Paukenergüsse auffallen kann.
Das Thema erstreckt sich über immer weitere Strecken, das merkt man schon. Es ist halt so einfach in der Medizin generell, aber ich finde vor allem in der Pädiatrie, das greift alles so ineinander und ist so verworren dann und verstrickt. Das ist ja auch der Horror aller Medizinstudenten dann, wenn dann eben noch die Nachbardisziplinen dazukommen. Es geht ja eben auch bei diesem Thema, geht es nicht nur um Pädiatrie, es geht auch um die HNO dazu und dann gibt es natürlich diverse Aspekte, die hier zu beachten sind. Ich glaube, was man jetzt von dem letzten Statement da zusammenfassen kann, es ist irgendwie nie zu spät. Es lohnt sich immer, da einen genaueren Blick aufs Ohr noch zu werfen und vielleicht gerade bei chronischen Entzündungsprozessen oder chronischen Ergüssen kann es wirklich zukunftsweisend fast sein, da auch mal noch irgendwie ranzugehen und dafür zu sorgen, dass hier die Verhältnisse verbessert werden, weil, wie du sagst, so ein Problem knüpft dann an das andere und man kann wirklich viele, viele Arzttermine und Kontrolluntersuchungen und therapeutische Maßnahmen vielleicht dadurch verhindern, dass man schon frühzeitig hier zunächst konservativ, aber später dann vielleicht auch operativ an die Sache bzw. An den Erguss herangeht und mit so einem kleinen Ding wie den Röhrchen Abhilfe schafft, oder?
Ja, das will ich nochmal ganz eindeutig irgendwie sagen. Das Hören, das ist so, so, so wichtig. Und und zwar nicht nur für unsere Entwicklung, sondern für unser komplettes Sozialleben, für unser schulisches Voranschreiten, für unser berufliches Voranschreiten. Für die Interaktion mit Menschen in der Freizeit auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sinn, den man bei dem man eben auch sowas wie eine Operation einmal in Kauf nimmt, um den vernünftig eben zu haben. Mhm. Das ist so wichtig für unsere Entwicklung.
Ja, und es ist so subjektiv auch. Oder man kann es einem anderen Menschen auch schwer objektivieren, wie man selbst jetzt hört. Das heißt, gerade bei Kindern ist da viel Feingefühl und viel Beobachten einfach auch notwendig, um zu erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn das Kind vielleicht das ja als normal ansieht. Das hat ja vielleicht, meine 5-jährige Tochter hat ja vielleicht noch nie besser gehört, als sie jetzt hört. Die sagt ja dann nicht, oh Papa, ich höre schlecht, sondern die hört so wie immer. Und das aber zu objektivieren, da muss man vielleicht einmal genauer nachgucken und dann eben auch einen Profi wie ein HNO ranlassen, damit das eben dadurch, dass einer ins Ohr reinguckt, dadurch, dass man einen Hörtest macht, dadurch, dass man versucht, etwas konservativ zu verbessern, das Ganze auf irgendwie auf den Weg bringt, der dann doch zu einer Besserung führt.
Unbedingt. Ich glaube, ein Aspekt, den du damit so ein bisschen anschneidest, ist mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht eine Entscheidung ist, die ein HNO-Facharzt für sich alleine trifft. Also wenn wir ein Kind operieren, dann geht es immer nachher nochmal vor der Operation zu dem zuweisenden Kinderarzt, dem wir dann unsere Entscheidung oder unsere Empfehlung mitteilen. Und der hat dann auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie sich da einzuschalten. Das ist für uns tatsächlich ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Ne? Also bin da ganz oft in der Sprechstunde und gucke mir das Kind an und frage mich, okay, ist dieses Kind, was da gerade vor mir sitzt, wie entwickelt sich das gerade? Ist das so, wie es sein soll, oder hat das wirklich einen Entwicklungsschaden durch das, was da im Ohr gerade passiert? Und da ich natürlich nur eine Momentaufnahme sehe, eben an diesem Tag, ist mir da ganz wichtig, was die Kinderärzte, die das Kind viel besser kennen, eben sagen und was die Eltern mir eben auch berichten. Also ich finde, das Paukenröhrchen ist ein schönes Beispiel dafür, wie medizinische Zusammenarbeit eigentlich gut funktionieren soll, wo es gut funktionieren sollte.
Absolut. Super. Ja, ich glaube, das war nach einem Podcast von einem Pädiater und einem HNO ein tolles Schlusswort, das auch diese Podcast-Folge sehr gut zusammenfasst und unterstreicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine wertvollen Insights und Tipps und Einschätzungen. Schön, dass du den Weg zum Mikrofon gefunden hast.
Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist für mich immer wieder ein bisschen aufregend. Ich glaube, das ist mittlerweile der 4. Podcast, den ich mache. Ich bin da noch sehr, sehr frisch und das ist immer spannend und ich bin sehr angespannt vorher, aber du warst ein ganz angenehmer Gastgeber für den Abend für mich hier. Vielen Dank.
Davon hat man nichts gemerkt. Pascal, du steckst aber auch einige Ressourcen so in Soziale Medien zum Beispiel?
Ja, also wir sind auf Instagram als Praxis. Man findet unsere normale Homepage hno-derndorf.de und darüber gibt es einen Link dann zu Instagram. Der Profilname ist Werminghaus-HNO. Und ja, was mache ich da? Ich erzähle eigentlich aus dem Alltag eines Hals-Nasen-Ohrenarztes in der Praxis. Ganz subjektiv verfärbt, also das ist tatsächlich auch Meinung dabei. Immer wieder aber ganz viele medizinische Themen, die was ich gerade lese, wenn ich einen interessanten Artikel gelesen habe oder wenn mich auch was gesundheitspolitisch beschäftigt. Ein sehr subjektiv medizinisch aufklärender Kanal.
Sehr cool. Ja, sehr, sehr lohnenswert, da reinzugucken. Mache ich immer wieder gern und schau mir an, was du da zum Besten gibst. Ist wirklich sehr interessant. Sprich.
Immerhin haben wir uns darüber kennengelernt.
Genau.
Sowas ist ja schon dann der tollste Effekt von solchen Sachen, dass man spannende Kontakte irgendwie bekommt.
Absolut. Ja, gut, apropos spannend. Ja, das war's mit dieser, wie ich finde, trotzdem auch sehr spannenden Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen. An dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr diese Folge auch weiterempfiehlt an Eltern oder an Freunde, die vielleicht mit diesem Thema gerade zu tun haben, wo es vielleicht gerade darum geht, hört mein Kind eigentlich gut oder spricht es eigentlich altersgemäß, was könnte da das Problem sein? Da lohnt sich diese Folge sicher auch mal weiterzuleiten und darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ein ganz banales, fast schon Problem wie so ein Paukenerguss sein könnte. Wir freuen uns auch, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr uns bewertet. Am besten natürlich mit 5 Sternen, entweder bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schaut doch gerne auf unsere Homepage. Die ist seit einigen Wochen neu gestaltet, in neuem Glanz, sehr bedienungs- und nutzerfreundlich, wie ich finde. Findet man alle unsere Folgen mit relativ wenig Aufwand, mit kurzen Schlagworten, sämtliche Folgen, die zu einem Thema passen. Ihr findet auch unsere Seminare zur Ernährung in der Kindheit, besonders was die vegane und vegetarische Ernährung angeht, dort und könnt euch über die nächsten Termine informieren. Den nächsten Termin gibt es wie immer nächste Woche, nämlich mit der nächsten Folge unseres Podcasts, mit einer spannenden Folge. Es gibt auch in naher Zukunft ein paar sehr interessante Neuerungen, was unseren Podcast angeht. Da möchte ich nicht zu viel verraten, aber euch doch schon mal anteasern, dass es da ja etwas gibt, was es so im medizinischen, pädiatrischen Podcast-Landschaftsbild nicht gibt. Also seid gespannt, bleibt dran, schaltet wieder ein, hört in unsere anderen Folgen rein und bleibt uns gewogen sozusagen. Nochmal vielen Dank an dich, Pascal. Wir sprechen auch gerne nochmal mit dir über eins der unzähligen HNO-Themen. Würde uns freuen, wenn das klappen würde und wenn du uns wieder so verlässlich und glaubwürdig zur Seite stehst. Vielen Dank.
Ja, ich würde mich freuen.
Sehr schön.
Dankeschön.
Und auf Wiedersehen. Tschüss.